Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jo, und der erste von den beiden genannten, der war in den Vorankündigungen etwas voreilig. Folge 180 ist es entgegen dem Post bei X dann nun doch noch nicht, sondern nur Folge 179. Die heißt aber wirklich Digital Detox und der Titel kommt, dreimal dürfte raten, vom Ministry of Title Finding. Thomas Kuhlmann, ich grüße dich, mein Süßen.
Guten Tag, hätte ich gar nicht gemerkt mit 179, 180.
Ja, dafür hast du ja mich. Wenn ich schon nichts zur Taktik beitragen kann, dann noch wenigstens zu den Zahlen. Und das ist mir dann im letzten Moment noch aufgefallen.
Wir hätten es mit Sicherheit mitbekommen, weil man wird ja doch auf Social Media schnell korrigiert und gerne gemaßregelt auch.
Ja, komischerweise in diesem Falle nicht. Das muss an der Taubheit liegen, die gesamte Werder-Bubble nach dem Spiel in Hoffenheim noch verspürt.
Einfach, weil es viele gute Leute sind auch vielleicht. Aber es passt ja auch zu Digital Detox.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich im vorauseilenden Gehorsam hält sich bereits die gesamte Bubble dran, Digital Detox. Und deswegen ist es niemandem aufgefallen, aber wenigstens mir. Mit meinem inneren Monk alle Tweets nochmal 10-mal Korrektur liest, bis es einem dann doch auffällt.
So, okay. Genug entschuldigt. Herzlich willkommen zu Folge 179.
Richtig, 179.
Wir trinken Kaffee. Digital Detox Kaffee.
Das wird der Running Gag der Folge. Ich hab's so im Gefühl. Ja, Digital Detox passt ja wirklich also in den multiplesten Formen. Vielleicht mit der profansten einsteigen. Ich verspüre momentan massiv den Drang nach Digital Detox. Es geht mir ohnehin nach Werder-Niederlagen tendenziell immer so. Momentan ist es ganz besonders ausgeprägt. Und ich sag dir was, ich habe es direkt in die Tat umgesetzt, Übersprungshandlung. Ich habe gleich angefangen, ein paar Social-Media-Accounts des Pferden-Worum-Rondo einfach zu löschen.
Ja, echt?
Ja. Es ist wirklich so, ich habe mein Blue-Sky-Account unbemerkt rausgeschmissen und auch mein Insta-Account. Momentan ist es mir einfach alles ein bisschen zu viel und ich habe ganz große Sehnsucht nach Einsiedlerkrebs, einsame Insel, Robinson Crusoe und lasst mich im Internet bitte alle in Ruhe.
Oh, willkommen zu unserem Zweit-Podcast, Leben mit der Depression. Auch da könnten wir einige Stunden voll machen wahrscheinlich. Nee, weißt du, woran ich immer denken muss, wenn Werder verloren hat und ich gucke so diese X-App an auf meinem Display und denke mir, tue ich es oder tue ich es nicht?
Ja.
Ich finde, das ist so eine klassische Szene aus so ZDF-Krimis oder auch aus so US-Polizeiserien. Das ist eigentlich egal. Aber es gibt mindestens einmal in der Staffel gibt's die Szene, wo dann der Polizist oder der Protagonist wird dann, die Nachbarn haben einen seltsamen Geruch bemerkt. Überprüfen Sie das mal. Ja. So, und dann steht da jemand an der Tür und oder zwei und gucken sich schon so an. Und sagen dann, Gefahr im Verzug, ne? Ja. Und dann tritt einer die Tür ein und dann kommt der Schwenk auf die Gesichter von innen und beide so, riecht das hier. Oh.
So. Profis hätten bereits die weißen Maden im Hausflur erkannt.
So. Und dieses Gesicht mache ich dann manchmal, wenn ich dann Montag früh X aufmache, denke ich so,
nein. Oh ja. Gott.
Deswegen, ich kann es verstehen.
Dann kannst du sicherlich, ja.
Vielleicht sind wir aber auch nicht mehr so belastbar. Das kann natürlich auch sein.
Ja, etwas dünnhäutig, meinst du?
Ja.
Als Werder-Fans in unserer Manie sind wir schon etwas dünnhäutig geworden. Und, oh boah, was für eine Überleitung. Die Frage könnten wir auch Marvin Duck stellen. Herzlich willkommen in der Analyse des Spiels Hoffenheim gegen Werder Bremen.
Das ist stark. Ja, das war halt, also Digital, ich werde das nicht mehr lernen. Vielleicht muss
Eigentor.
Vielleicht muss ich einen warmen Uso trinken von der Heizung. Oder so, ich weiß es nicht.
Marvin Dux.
Ohne Witz, ich hatte überlegt, also der Druck war wieder immens, als wir versprochen haben, zwei Folgen. Das bedeutet, ich muss mir auch zwei Titel ausdenken. Und dann hatte ich aber schon...
Weil du auf mich einfach nicht mehr zählen kannst. Du hast ja recht, aber es ist trotzdem schön, wie du das schon so veränderlich hast.
Nein, aber ich muss ja, zumindest ist es ja schon mein Job, irgendwie dir was zuzuspielen.
Ja,
so, das ist ja schon, betrachte ich zumindest als meine Aufgabe.
Das kann ich auch erwarten.
So, und da dachte ich, da kam ich dann schon irgendwie auf Digital Detox, also auf diesen Titel von Folge 179.
Sagt doch, digitale Entgiftung.
So, und dachte schon, okay, vielleicht muss man ein bisschen, und ich wollte da auch schon, dachte auch schon, okay, vielleicht erkläre ich es mit diesem Leichengeruch-Bild am Hauseingang aus dem ZDF-Krimi.
Ja, so jugendfrei auch, ja.
Und dann habe ich aber abends gelesen im Bett nochmal bei X durchgeguckt, worum, dass Clemens Fritz das wohl dann auch öffentlich zu, also ich sag mal platt, Marvin, leg mal Handy weg.
Ja.
Ne? War das,
mach mal, ja, wo im Podcast aus.
Marvin, Mama, leg mal Handy weg. Ja, ja gut, ich meine, bei uns, wir behandeln ihn ja gut. Hart aber gerecht, finde ich.
Ja, das
so.
Ja,
aber stimmt. Ich fürchte, ich weiß ja nicht. Du bist ja jetzt auch nicht mehr bei Insta. Du kannst das ja jetzt auch nicht mehr.
Doch, ich bin mit unserem Forum Podcast-Account noch ab und zu mal bei Insta unterwegs.
Und auf anderen Plattformen, also ja. Okay, schweifen wir nicht länger drumherum, sag ich mal. Dieses Marvin, leg mal Handy weg, ja, bezog sich.
Direkte Reaktion auf seine Einlassung, ne?
Bezog sich, ja bitte, erzähl mal.
Ja, also hat mich auch wirklich sehr gewundert. Ich habe das in erster Linie mitbekommen über den Deichstube-Artikel und dann auch die Einlassung von Björn Knips noch. Er hat sich wohl nach dem Spiel auch aktiv in die Mixzone begeben und dann da Fragen zum Spiel beantwortet, um dann hinten raus wirklich noch abzuledern, offenbar. Über Medien und Fans und hat dann halt direkt seine Auswechslung, war ja schon 60. glaube ich, ne, haben sie gewechselt, seine Auswechslung direkt in Verbindung zu bringen mit dem öffentlichen Druck, der auf Ole Werner gemacht wird durch Fans und Medien, habe ich zweimal oder zwei sehr weit hochgezogene Augenbrauen im Gesicht gehabt und mich gefragt, huch, was ist denn nun los? Aber vielleicht mal, um mal bei diesem Fall konkret zu bleiben, erste Frage vielleicht mal an dich. Zeitpunkt und als Erster ausgewechselt werden für dich nachvollziehbar?
Rein sportlich jetzt?
Ja?
Nee, in dem Spiel überhaupt nicht.
Ja.
Ehrlich gesagt. Ich
bin froh, dass du das sagst.
Und ich bin froh, dass du das auch sagst. Aber also in dem Spiel wirklich nicht. Und deswegen, ist auf vielen Ebenen irgendwie eine doof, finde ich. Ne? Ja. Also wir hatten ja in der letzten Folge, ich habe nochmal gehört vorhin auf dem Weg hierher, hatten wir ja auch nochmal, also die Sequenz darüber, dass wir meinten, ey Marvin, ist gut. Ja. Steh da drüber. Ja. So, das hast du einfach nicht nötig. Ne? Ja. So, das ist ja, es wäre ja fast so, als würde eine laute Minderheit die Bundesregierung inhaltlich vor sich her
Moment.
So, aber Germany in a nutshell, wir haben letzte Folge drüber gesprochen, ja, und ich finde es total ärgerlich und überflüssig, dass er das wieder zum Thema gemacht hat, ja, so überhaupt und das damit begründet hat. Aber auf der anderen Seite, rein sportlich kann ich verstehen, dass er stinksauer war. Ja. Und was mich mindestens genauso gestört hat, ist, hat er nicht vielleicht auch ein bisschen recht? Also so falsch das ist, das ins Mikrofon aus seinem eigenen Frust heraus berechtigt oder nicht, sei mal dahingestellt, so falsch das ist, das öffentlich dazu sagen. Ne? Aber hast du nicht auch diesen kleinen leisen Verdacht gehabt? Weil ich fand ihn sportlich wirklich, das war sein bestes Spiel seit Wochen, fand ich. Und könnte es nicht auch sein, dass es vielleicht ein bisschen stimmt, dass sich ein junger Trainer wie Ole Werner vielleicht auch wirklich hat ein bisschen treiben lassen?
Aber der war doch eigentlich immer immun gegen sowas. Also das finde ich jetzt komisch, dass nun Werner, der ihn ja nun auch über Wochen verteidigt hat, nun ausgerechnet nach so einem Spiel oder in so einem Spiel zum aktionistischen Handeln gezwungen sich sieht, das halte ich für Quatsch. Ich glaube wirklich, dass er an seiner, also das ist jetzt meine Interpretation, wir sind wieder, willkommen im Club der Küchenpsychologen, ne?
Ja gut, aber was anderes haben wir nicht gelernt.
Ja, ja, genau. Da habe ich immerhin eine Professur drin in Küchenpsychologie.
genau, aber, von der Dr. Oetker Uni hast du die, aus der Küche.
Ja, aber wie gesagt, die ist ja renommiert auch. Ja. So, deswegen lass mich sprechen. Ole Werner hat da, glaube ich, oder auf mich wirkt das eher so, als wenn Ole Werner demonstrativ an seiner Linie festhält, die er auch in den letzten Wochen immer nach außen getragen hat. Gutes Beispiel finde ich da auch ein Cater.
Ja.
Ja, du hast die Medien und die Fans, die seit Wochen schreien, schmeiß den doch wenigstens mal rein für 20 Minuten. Der kann doch, wenn der Glück hat und wenn der gut drauf ist, kann der doch ein Spiel drehen. Das hat Werner auch beharrlich verweigert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der schon eine ganz konkrete Idee hat, dass das dann komisch wirkt, ob der von dir ja gerade erwähnten Tatsache, dass es auch in meinen Augen eines der besten Duckspiele seit Wochen war. Ja, finde ich es dann auch ein bisschen komisch, zumal ich auch fand, dass Nick Woltemade jetzt nicht da Bäume ausgerissen hat.
Nein, so. Und stets bemüht und gut, und ja. Da können wir gleich nochmal, wenn wir näher aufs Spiel eingehen, drüber reden, aber ich meine, man hat ja schon gesehen, dass, ja, das beste Spiel seit Wochen von ihm auf jeden Fall, ja, zwei Riesenchancen in der ersten Halbzeit, ja, der Kopfball, den man, ich sag mal, keine 100, also der war jetzt, der Weg zum Tor war versperrt, deswegen konnte er nicht gegen die Laufrichtung und so weiter, den kann man trotzdem reinmachen, ja, ich meine, also Füllkrug köpft den rein, der
mit Augen zerreißt zu.
Das Netz hinten, ja. So, okay. Aber zum Beispiel das andere Ding macht er natürlich Weltklasse.
Den Pfostenschuss.
Ja.
Ja, Granate, wie er sich da frei bewegt.
Richtig gut. Und das sind halt so, das war halt einer dieser Duxch-Momente, ja.
Ja, oder?
Und genauso in der zweiten Halbzeit. Und genau, wirst du auch, ne? Wie er den Ball durchlässt zu
Ja, genau.
Und du musst den machen. Also, das ist ein Musstor. Ja, das ist ein Musstor, zumal ja der Torwart nicht mal schnell genug draußen ist, um vernünftig den Winkel zu verkürzen, weil der auch völlig überrascht ist, Baumann.
So von da schäme ich mich auch ein bisschen. Da schäme ich mich auch ein bisschen, obwohl ich zu Hause war, aber das war das erste Mal so lange, dass ich einen Werder-Spieler wieder beschimpft habe.
Ja. So, aber ich will halt nur sagen, und das war so, das war irgendwie 5 Minuten vor der Auswechslung.
Ja.
Und dass auch er, wir sprachen darüber, dass er da immer so ein bisschen gepampert werden muss und dass er die Bestätigung braucht und dass er sich auch diese Erfolgserlebnisse braucht, ja, und dieses demonstrative Zeigen, ich bin hier jemand auf dem Platz. Und das war ihm endlich mal wieder gelungen, also, ne, fand ich so. Ja. Und dass er stinksauer war, ausgewechselt zu werden, kann ich total nachvollziehen. Und nur deswegen komme ich zu diesem seltsamen Verdacht. Ich hoffe, ich täusche mich. Und Ole Werner hat sich da nicht treiben lassen. Wie gesagt, so oder so, das dann in der Mixzone wieder zum Thema zu machen. Und wenn er noch 1000-mal so berechtigt stinksauer war, ist immer noch nicht schlau, sag ich mal. Ja, nicht schlau. Aber ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, dass... Red es mir aus.
Ja, zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, wenn man versucht, die Nebensätze von Duxch und Werner nach dem Spiel in den Interviews so ein bisschen zu Klammer auf über Klammer zu deuten, dann sagt Duxchi zum einen auf die Frage, warum er glaubt, dass er ausgewechselt wurde, sinngemäß sagt er, der Trainer habe da halt nun mal dann eine andere Idee gehabt. Okay. Das klingt so, als hätte Werner es ihm so erklärt.
Ja, ja, genau, und das, was ja auch nachvollziehbar ist, denn die andere Idee war, wir kommen durch die Mitte nicht durch mit unserem Spiel, weil Hoffenheim hinten alles zustellt und nur noch verteidigt. Ja. So, deswegen bringe ich Länge vorne rein und dann hat sich das Werder-Spiel ja durchaus verändert. Das war die andere Idee, es dann mit langen Bällen und hohen Bällen wieder zu versuchen.
Genau.
Und Kovnatski als Zielspieler vorne drin zu haben.
Ja, genau. Ne?
Und Jinma als Zielspieler noch zu bringen, dann für die Abpraller.
Und wollte in der Hoffnung wahrscheinlich, dass Woltemade neben dem wirklich, was er ja wieder wirklich gut gemacht hat, neben dem Bälle festmachen, dass er dann halt eben mit einer mit einer Position, wo er sich etwas weiter fallen lässt, wieder in eine Position kommt, wo er mehr Steckpässe spielen kann, weil das hat er ehrlicherweise überhaupt nicht gemacht am Anfang. Nee. Hat die Bälle wirklich gut festgemacht, aber keine gefährlichen Szenen kreiert, indem er irgendwie Bälle durchsteckt.
Ja.
So, und muss man dann auch sagen, Jinma über außen kommen zu lassen, hat gerade am Anfang ja wirklich gut funktioniert.
Als er dann eingewechselt wurde.
Genau.
Ja.
Genau. Also am Anfang nach seiner Einwechslung meine ich. So die ersten Szenen, wo sie ihn an der Außenlinie lang geschickt haben, da hat er sich ja 2-3 Mal richtig stark durchgesetzt.
Ja.
Hat ja, glaube ich, auch eine große Chance gehabt, wo er nicht mehr genügend Zeit hatte, vor dem Torwart an den Ball zu kommen und ihn sich zu überlegen, sondern dann musste ihn, glaube ich, einmal so chippen, hat ihn dann ins Außennetz gechippt.
Ja, dann hat er diesen einen geilen Seitfallzieher noch.
Ja, aus 20 Metern, wo ich auch dachte, so Junge.
Ja, aber er nimmt ihn sich. Ja, ne? Ja. Und er ist 2 Minuten drin gefühlt und hat sofort Abschlüsse. Und das ging Woltemade halt ab. Und deswegen konnte ich den Wechsel in Hoffenheim jetzt zumindest nicht verstehen.
Ja, ne? Genau. Und um das nochmal eben kurz, um den Gedanken noch zu Ende zu führen. Und Werner sagte halt im Interview so relativ lapidar, und das fand ich dann ehrlicherweise etwas irritierend, sagte er ja auf die Frage, warum er Duxch rausgenommen hat, irgendwie sinngemäß, dass Marvin momentan etwas unglücklich im Abschluss wirke. So erinnere ich das Statement irgendwie so in diese Richtung. Und das ist natürlich dann Wasser auf die Mühlen aller, die da irgendwie ein bisschen verdutzt gucken.
Ja,
weil und das, da sind wir ja in der Aufnahme beieinander, in der Bestandsaufnahme beieinander. Er hat sich einfach wieder bemerkenswert oft wirklich in gute Abschlusssituationen gebracht, in denen er auch mal wirklich die Chance hatte, ein Tor zu machen. Nochmal, den Pfostenschuss macht er super. Also wie er sich da wirklich wegbewegt und dann auch wirklich schnell mit einem Flachschuss abschließt, geil.
Ja, und wie man halt auch gemerkt hat, das ist genau das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben mit den Räumen, ne? Mhm. So, das ist, so eine Situation funktioniert nur zwischen Schmid und Duxch, weil das genau der Raum ist und die Zehntelsekunde, wo Schmid weiß, ich kann ihn da durchstecken. Und Duxch weiß, wenn der Ball da kommt, ich hab hinter mir ja direkt, der atmet mir in den Nacken der Gegenspieler, ne? Ja. Das heißt, ich habe nur die eine Chance, ich muss ihn One-Touch mit links und sofort abschließen.
Ja.
Ne? Und das sieht ja alles so, es ist ja wirklich fantastisch gespielt, ne? Super schnell und super präzise, und das funktioniert halt nur über die Räume. Und ich glaube, das ist das Ding von Woltemade, und ich bin ja Fan, ja. Ich sagte wirklich, ich wünsche ihn mir irgendwie jede Woche bei Rate die Aufstellung irgendwie. Mhm. Ich mag sein Spiel, aber sein Problem ist einfach, er hat diese Räume noch nicht gefunden. Mhm. Die Situation, also er kommt nicht in Abschlüsse. Er hat keine Szenen, in denen er den letzten Pass spielt oder in denen er aufs Tor schießt. Mhm. Nicht, weil er das nicht kann, sondern weil er sich nicht in die Räume bringt. Ja. Und ganz oft behauptet er den Ball und macht das richtig geil und dreht auf und lässt 2 Leute stehen und hat gefühlt immer 2 Leute hinter sich. Er steht aber auch immer mit dem Rücken zum Tor. Und er löst dann diese Situationen. Häufig geil, aber man darf halt nicht vergessen, diese Situationen sollten eigentlich häufig gar nicht erst entstehen. Ja. Die entstehen nur, weil er nicht ganz im Raum ist oder nicht ganz sicher ist dabei, wo er den Ball One-Touch sofort weiterspielt.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, dazu in den Situationen einen halbwegs fitten Cater. Der in seinem Radius immer so 10 Meter um ihn rumsteht und dass er auch mit dem Rücken zum Tor den Ball ablegen kann, um dann jemanden zu haben, der irre schlau in diesem ganzen Ball verteilen, Steckpässe spielen, schnelles Initiieren ist.
Und eigentlich ist Woltemade das ja. Und ich bin mir auch 100%ig sicher, dass ihm Ole immer wieder das Vertrauen schenkt, auch von Anfang an, zeigt ja auch, dass er ihm das komplett zutraut. Ne, dieses Roleplay zu übernehmen und dass er ihm halt versucht, halt auch die Sicherheit möglichst viele Minuten zu geben, ne, damit er in diese Räume so blind reinkommt, wie es jetzt zum Beispiel zwischen Schmid und Duxch und Steje funktioniert, ne, und zum Beispiel bei uns in der Dreierkette, bevor alle ausgefallen sind, blind funktionierte mit etc., ne? Oder wie lange das gedauert hat, bis dieses Verständnis dann mit Linen da war, bis der eingebaut war. Und ich glaube, das ist bei Woltemade eine Frage der Zeit. So, aber umso mehr, und um das Thema, dann können wir nochmal einen Deckel dann auch drauf machen, umso mehr verwunderlich für mich, dass Duxch nicht ausgewechselt wird zu Hause gegen Darmstadt, ja, wo du halt früh erkennst, das ist heute nicht sein Tag und der Gegner rührt Beton an und tritt dir die ganze Zeit gegen Knöchel und hält dich an den Eiern fest bei einer Ecke. Trotzdem Lieberknecht-Fußball. Und da siehst du dann relativ schnell, wenn du Duxch die Lust nimmst, ne? Da ihn rausnehmen früher, kann ich nachvollziehen. Da, gerade gegen Hoffenheim, wo es auch auf die individuelle Klasse ankommt, und dadurch das Spiel entschieden wird, wie wir ja durch Bayer gemerkt haben, gucken wir nochmal genauer drauf. Konnte ich nicht nachvollziehen, den Wechsel.
Ja, bin ich dabei, und ehrlich gesagt, man hat das gesamte Spiel über gesehen, dass genau diese individuelle Klasse und diese Hoffnung darauf, dass ein Geistesblitz wirklich was ausmacht, hast du das gesamte Spiel über gesehen, dass Hoffenheim gerade defensiv anfällig war. Ja. Werder hat lange nicht mehr so viele Hochkaräter gehabt.
Ja, so, genau.
Ne? Und umso ärgerlich, und das ist halt dann letzten Endes ja auch, hast es gerade schon angerissen, genau das gekommen, was du letzte Folge schon gesagt hast. Das Tempo, was Hoffenheim auf den Platz bringt mit Bebu, Bayer und, na gut, Kramaric hat nicht gespielt, aber dafür war es ja, dann.
Stach, genau.
Es war letzten Endes genau der springende Punkt, der unsere Rumpfabwehr, ja, die gerade auch gegen Darmstadt ist es nicht so zum Tragen gekommen, aber die ehrlicherweise ein wirkliches Tempodefizit hat, ja. Das hast du einfach schmerzhaft oft gesehen und die Tore fallen ehrlicherweise durch individuelle Fehler, muss man ja, so klar sagen.
Ja, das darf man ja nicht vergessen. Also das 2:0 kurz vor der Pause, ne? Ja. Das ist ja wirklich, ne, hier hast du Zettel und Stift und jetzt male, stell dir vor, wie schießt Hoffenheim Tor gegen Werder Bremen, dann malst du diesen Konter auf.
Ja.
Ja? So. Kannst du kriegen, wenn du zurückliegst und doof und eindeutig, und da siehst du halt dann, wenn dann halt auch Leistungsträger wie Toni Jung so einen Fehler machen. Ja, das war ja ein eindeutiger Stellungsfehler. Ja. Also er steht falsch und
er sieht den Pass nicht, er guckt sich über die falsche Schulter um. Das sieht aus wie diese klassischen Ankle-Breaker im Basketball.
Ja, exakt. Ja. Ne? Und Agu steht irgendwo im Niemandsland daneben und ich glaube, die verlassen sich so ein bisschen aufeinander.
Ne? Ja, genau.
Wer dann da läuft und gut, okay. Und dann ist es halt der Klassiker und gut, so. Und okay, aber ich fand so ärgerlich, dass wir das Tor nach einer Ecke kriegen, nach 10 Minuten. Wie ärgerlich war das denn?
Ja, ja? Das war in meinen Augen auch mit Jungs Schuld, weil Bayer ihn abkocht. Also
ja,
wirklich.
Ich weiß gar nicht genau. Ich dachte, Mitch war da an ihm dran.
Bayer blockt erstmal Jung weg und zwar wirklich relativ plump und stiehlt sich dann im Rücken weg und dann rückt Weiser raus. Ist auch, finde ich, relativ gut an ihm dran, aber Bayer macht das halt gut.
Aber der Fehler ist, dass du dich ausblocken lässt im Fünfer.
Ja, genau.
Ne? Und Bayer ist ja jetzt wirklich, ist ein super Stürmer, aber Köpfen gehört jetzt nicht. Also er ist jetzt kein Strafraumspieler, der da im Gewühl zum so, und dass der dann da so frei zum Schuss kommt, ey, wirklich, das ist wirklich so ärgerlich, so ein Tor zu kriegen nach 10 Minuten. Also so ein Tor kriegst du gegen Köln oder so oder gegen Darmstadt kannst du oder Heidenheim, aber nicht gegen die. Das ist halt echt ärgerlich. Und dann haben wir ja eigentlich unsere beste Phase.
Ja.
Muss man ja
auch
sagen.
Auch fußballerisch unsere wirklich seit langem mal wieder beste Phase.
Tut mir leid, da kannst du mir erzählen, was du willst und das Gemotze und ne, ich meine so, oh, es riecht hier bei Ex, ja. Aber riecht nach Wutbürger. Ja. Nein, aber wir spielen ja richtig gut.
Ja,
wir sind auf Augenhöhe, wir lassen uns auch von dem 0-1 nicht schrecken und wir haben unsere beste Phase. Also Steje vergibt erste Werder-Großchance, hat glaube ich mehr Tradition als RB Leipzig. Ja. Das Steje, Mann, und okay. Und da waren dann ja noch mehr, dann wie gesagt, Duxch der Kopfball, Duxch der Schuss. Wir hatten noch 2-3 große Chancen in der ersten
Halbzeit. Lass mich mal kurz überlegen. Dann gibt's noch den Duxch Kopfball, dann gibt's den Duxch Pfostenschuss, dann gibt's die Riesenchance von Steje.
Ja.
Dann gibt es, mal eben kurz überlegen.
Na, es gab noch so 2-3, ich krieg's gar nicht mehr zusammen.
2-3 vielversprechende Szenen, ja, okay.
Auf jeden Fall schaffen wir es, die spielerisch zu kontrollieren und das Kommando im Mittelfeld zu übernehmen. Was ja nun schon bei einer spielerisch starken Mannschaft mit einem Kader, der doppelt so viel verdient und doppelt so teuer ist wie unserer, was ja schon richtig für unsere Qualität spricht und auch, dass wir uns überhaupt nicht schocken lassen von diesem 0-1. Ne? So. Und das finde ich, kann man da immerhin positiv rausziehen und dass du dann kurz vor der Pause dieses 0-2 kriegst, ja okay. Und das ist dann natürlich auch genau das, wovor wir auch schon gewarnt haben, ne, dass das natürlich eine andere Qualität ist und dass du da dann halt, wenn Jung dann den Fehler macht und Grosso hat das Tempo nicht, das wusste Hoffenheim natürlich auch und dass Materazzo, ne, heißt er, Materazzo, Bayer links auf Malatini gejagt hat, ist natürlich auch kein Zufall, weil der Junge hat natürlich auch echt Lehrgeld bezahlt, muss man mal sagen. Wir hatten ein Interview im Kicker gelesen mit Zetti, der auch meinte, ey, es ist wirklich so schwer zu ertragen als Torwart hinten, wenn ich sehe, was wir für riesen Chancen haben, wie gut wir eigentlich spielen. Und dann meinte er, und dann hinten, ne, stellt euch das nicht so einfach vor, ne? Der Julian, der gibt sich echt Mühe so, aber der versteht nicht mal die Hälfte von dem, was wir da vorhaben. Ja. Versteht der nicht mal die Hälfte. So, und das sind natürlich auch Bedingungen und ja, da reicht muss dann ein Zuruf und kein Vorwurf.
Nee, und muss man dann halt eben zur Wahrheit, in der ersten Halbzeit gehört dann allerdings auch, dass Zetti uns auch im Spiel hält.
Richtig.
Hat zwei richtig starke Szenen, also den einen richtig guten Abschluss von Bebu gegen Jung, den er rechts oben in Knick haut und wo Zetti die Fäuste noch hochkriegt.
Richtig.
Und dann hat Zetti ja auch noch im 1 gegen 1 gegen Bayer in der zweiten Halbzeit eine Mega-Szene, wo er den Fuß rausfährt.
Ja, was auch so eine geile Szene war, ne, wo Jung überlaufen war. Und du siehst so, wie Grosso die Zunge zwischen den Kniekehlen hängt, aber er irgendwie noch dahin will. Ja. Und man weiß schon, Alter, du kommst eh zu spät, hau ihn nicht um. Bitte hau ihn nicht um.
Und wie der gesamte Sprint von Christian Groß einfach über 40 Meter so aussieht, wie Leichtathletik-Sprinter, die noch so mit der Brust über die Ziellinie sich schieben.
Ja.
Und er macht das bloß so über 40 Meter, dass einfach die Brust ganz vorne ist und so die Hände und der Kopf so hinten dranhängen und so mitfliegen. So.
Ja, und danach würdest du auf so einer Fußballplatz-Wärmebildkamera würdest du sehen, wie beide Oberschenkel übersäuern, so orange-rot werden.
Ja,
so,
wie die einfach schwarz werden und abfallen.
Aber auch da kein Vorwurf, ey. Das war klar vorher und Hoffenheim wäre ja doof, das nicht auszunutzen. Ja, wir versuchen ja auch, die Schwächen der Gegner zu bespielen. Und Zetti sagte das halt auch im Interview, ey, wir sind Werder Bremen, wir sind gerade erst aufgestiegen. Ja. Wir können nicht 9 Weltklasse-Innenverteidiger im Kader halten und denen Spielanteile geben. So. Das ist halt, 4 sind schon viel auf der Qualität. Ja. Und wenn die jetzt alle, das ist halt einfach Pech. So.
Ja, und trotz allem muss man dann ja auch sagen, hinten raus habe ich doch nochmal wieder Hoffnung gekriegt. Ne?
Ja, ich hatte die ganze Zeit noch Hoffnung. Auch weil Hoffenheim sich dann ja selber schwächt mit dem Platzverweis.
Ja. Ne? Und den vorher den Elfer nicht kriegt, ne? Da habe ich auch gedacht, huch, den gibt der nicht.
Ja, aber da tut mir leid, also Gott sei Dank gibt er den nicht.
Aber das ist doch ein klarer Elfer.
Nee. Niemals Elfer.
Aber er tritt ihm hinten nur in die Wade.
Nein, ey, Bayer stellt ja das Bein rein, damit er getroffen wird.
Ja, aber Malatini.
Das ist ja so offensichtlich.
Aber Malatini, also kommt, ist ja 2 Meter vom Ball weg und bringt Bayer halt zu Fall.
Ja, aber Malatini läuft ja nur. Zum Ball geht keiner. Bayer geht ja auch nicht zum Ball. Bayer
also
geht
andersrum.
Nur in den Gegner.
Andersrum. Der wird oft gepfiffen. Und der wird oft nach einem VAR-Einsatz auch noch gegeben.
Ja, okay, aber das ist trotzdem nicht richtig, weil das finde ich wirklich, also wenn die Bewegung nicht mal zum Ball geht, sondern ich nur wie in so einem Bud Spencer-Film gegen so eine Faust laufe und dann hinfalle. ja, aber entschuldige, das ist doch wirklich, das ist doch Kasper-Kram.
Ho, puff, tsch, puff, puff.
Ja.
Naja, gut, ja, also einigen wir uns darauf, dass wir Glück haben, dass er den nicht gibt, zumal er ja auch rausgeht.
Ja.
Und er sich dann ja offensichtlich dadurch auch draußen am Bildschirm in seiner eigenen Meinung noch gegen den VAR durchsetzt, der ihn ja rausschickt und sagt, also wir würden den geben, guckst du an.
Aber Hut ab für den Schiedsrichter, der auch wirklich wieder
viel Alter, alles hat laufen lassen. Ich meine, ich fand's gut, ne?
Ja, aber der war super.
Ja.
Und er hat sich auch nicht verarschen lassen davon, Bayer. Ich glaube, also wir haben auch so ein paar Schwalbenversuche gemacht. Ich nenne keine Namen. ne, die waren dann noch irgendwie uneindeutiger. Ja. Aber naja, nee, ich sage auch mit diesem VAR. Also ich fand, endlich war das mal eine gute Entscheidung.
Ja. Und hinten raus kommt dann ja noch nach diesem Jahr wirklich sensationellen Tor von Alvero.
Ja.
Den er ja wirklich geil macht.
Ja.
In unser Powerplay rein, hat ja Leo noch die Riesenchance. Ja. Ey, Alter, den muss er doch machen.
Ja,
oder?
Aber da ist ihm im Prinzip auch kein Vorwurf zu machen, weil er kriegt ihn ja gedrückt, weißt du? Er kriegt ihn auch aber in die kurze Ecke.
Er kriegt ja nicht mal aufs Tor. Nee.
So. Naja, okay, aber so viel Platz war da nicht und der kommt aus der... Also, ja, auch da würde ich eher...
Prime Leo macht den Pike.
Ja, okay.
Pike und rechts.
Es ist jetzt auch nicht katastrophal vergeben. Also da kann auch sein, dass er den mit dem Knöchel trifft und der geht so neben der Eckfahne in Seiten aus.
Den mach ich doch mit, den mach ich doch mit dem Pimmel rein.
Ja, oder irgendjemand schießt ihn 8 Meter drüber oder so. Oder
Felix Agu.
Oh Mann, Felix Agu, oh Mann, und dann auch noch wie er den Mann.
Also das ist wirklich, also und Duxch macht das ja wirklich so Weltklasse. Und der, selbst der Winkel ist perfekt.
Ja, es ist perfekt. Er kann
und dann ist der erste Kontakt so mies.
Ja, und der zweite Und Baumann ist ja nicht mal in der Nähe. Er kann wirklich so ärgerlich.
Das lange Eck ist wirklich, du kannst es dir aussuchen.
Und das ist dann aber halt wirklich diese individuelle Klasse, wo man vielleicht sagt, Geld schießt vielleicht doch Tore.
Ey, und ich sag's dir, danach ist das Visier offen. Wenn der den macht, dann ist das Visier offen und dann wird das noch so ein geiles Harakiri-Spiel.
Ja. Ja, und wie gesagt, wir hätten da ohne weiteres was mitnehmen können. Und deswegen, wenn man jetzt mal zum Positiven kommt, ne, das gibt's ja, kann man ja auch ein bisschen was Positives sehen.
Sollten wir dringend tun mit Blick aufs nächste Wochenende.
Ja, guck mal, aber wir haben echt ein Spiel auf Augenhöhe geliefert, einigermaßen mit Tabellenplatz 7.
Ja.
Ja, das ist schon mal wirklich gut. Und eigentlich, wir waren ja vorher auch auf Winning Ugly aus und die Aufstellung, haben wir ja schon zu Anfang drüber gesprochen, war ja die von Köln. Mhm. Eichhörnchen-Modus. Und ich glaube, Werder war selber überrascht, wie viel da geht nach vorne in der ersten Halbzeit. Also wie gut sie durchkommen durch die
Mitte. Und wie gut sie das ja teilweise, auch wie gefällig sie das teilweise auch kombiniert haben, ne?
Genau, ich glaube so. Und ich glaube, dass wir an diesem nächsten Entwicklungsschritt, ne, über den wir hier herbeisehen irgendwie und wo wir vielleicht auch ein bisschen ungeduldig sind schon in der jetzigen Phase hinten mit den Ausfällen und so. Aber ich glaube, wir sind da vielleicht viel dichter dran, als wir selber denken und auch als die Mannschaft selber denkt.
Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube wirklich, und das ist, steht ja jetzt hoffentlich dann schnell wieder an, sobald die Defensive wieder mit, also sobald wir da den personellen Engpass wieder einigermaßen kompensieren können, ja, und wir da es schaffen, trotz der Ausfälle dann relativ schnell wieder einigermaßen sicher zu stehen, wird sich das auch anders auf die Offensivbemühungen und die Automatismen im Spiel nach vorne auswirken, bin ich mir zu 100% sicher.
Glaube ich auch. Ich kann dazu wirklich nur empfehlen, dieses Zetti-Interview oder den Artikel mit so ein paar Zetti-Aussagen im Kicker zu lesen.
Ja.
Das war wirklich ganz interessant, wie er halt auch meinte, ne? Auch darüber sprachen wir, ne? Wie das die Statik verändert, ne? Wenn du gerade vorher auch mit Friedl ja jemanden hattest, der ja irgendwie wie gemalt war dann plötzlich für diese Position als Libero. Und sich das dann natürlich auch auswirkt, alleine schon darauf, wie auch Linnen steht.
Ja.
Ne? Weil er halt nicht weiß, in der Situation kommt der Captain hinter mir.
Den ich übrigens wieder richtig gut fand, ne?
Ja, fand ich auch.
Ey, der Typ hat wirklich mittlerweile ja auch in Bedrängnis eine Ruhe am Ball. Ah, ich liebe es.
Ja, und wie gesagt, wenn wir drüber sprechen, dass wir in der ersten Halbzeit, und da waren wir noch in Überzahl und so, dass wir da es geschafft haben, das Mittelfeld weitgehend, also uns da durchzukombinieren, hat das natürlich auch viel mit ihm zu tun.
Ja.
Ne? Wobei auch Grilic auf der anderen Seite auch ein sehr starkes Spiel
gemacht hat. Ja, ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, er spielt ja diesen Pass auf Bebu vor dem 2-0.
Ja, der richtig gut ist.
Ja, einfach genau da, wo er hin muss. Ne?
Ja. Aber wie gesagt, verloren haben wir wegen der individuellen Fehler oder weil wir halt einfach die individuell schwächer besetzt sind im Kader und das macht dann halt den Unterschied.
Ja. Naja, und Bayer ist halt wirklich auch momentan einfach in einer unfassbaren Form, ne?
Ja.
Im Übrigen, alle Kinder jetzt mal kurz weghören, ja? Das ist so ein Typ, ne? Bayer, solche Typen haben früher bei mir auf der Schule regelmäßig aufs Maul gekriegt auf dem Schulhof.
Warum?
So ein langer, das sind so die sind gut in Physik.
Ja,
so ein langer Schlacks mit zu eng geschnürten, zwei Nummern zu großen Turnschuhen, ja, und Hochwasserjeans und Hose bis unter den Bauchnabel gezogen und Rollkragenpulli. Da bin ich jetzt auch einfach mal unreflektierter Arsch. Es gibt so ein paar Leute, die mich aggro machen und so wie Bayer nach den beiden Touren gejubelt hat, so ein meine Frau würde sagen, das ist ein Frön. Weißt du, was ein Frön ist?
Nee, aber ich liebe es, wenn du ein unreflektierter Arsch bist.
Ja,
was ist ein Frön?
Ja, ein Frön ist quasi wo offensichtlich das Heidja-Wort für Nerd. Ja, also Das kommt so aus dem Dorfslang der Familie meiner Frau. Fröne sind so Leute, die gut in der Schule sind, die schlecht im Smalltalk sind und also mit denen Gespräche generell eher zäh verlaufen.
Ja, ich verstehe. Und bei denen man nicht wissen will, was sie tun, wenn man hört, dass sie das Kinderzimmer von innen abschließen.
Okay, lass uns schnell das Thema wechseln.
Ich sag dir aber noch, wie die in Hamburg hießen früher.
Ja.
Dödel.
Ja, ja gut, das kenne ich auch noch.
Das war ein Dödel. Ja. Apropos Dödel, wer hat denn richtig getippt?
Ja, genau, der Dödel. Der Dödel lag genau
Mist.
Richtig.
Das hatte ich anders geplant. Ja.
Nein. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte mir gewünscht, dass du Unrecht hast, aber leider hattest du recht. Was nicht an dir liegt, sondern am Ergebnis an sich. Aber Expertise kann man nicht lernen.
Ja, komm. Es war jetzt nach Wochen der euphorischen Fehlschläge. Ja. Aber gut, du warst dran mit 1-1.
Weil
also unentschieden wäre ja jetzt schon möglich.
Wäre verdient gewesen, ja.
Muss man ja mal sagen. Ja.
Aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Nabi wieder komplett außen vor.
Ja, das war auch, ne? Und das wurde ja begründet, ne, um nochmal die Duxch-Kurve nochmal ganz kurz zu ziehen. Mit Leistung, ne? Dass Ole danach meinte, ja, der ist klar in der Verlosung, aber der muss sich jetzt erstmal hinten anstellen, vor ihm sind andere.
So, die anderen sind alle vor ihm.
Mich im Training so und Alvaro hat jetzt auch ja nicht gerade Argumente gegen sich geliefert.
Ich fand den relativ gut. Also er hat jetzt nicht so lange gespielt, ne? Aber
ja, und man darf halt nicht vergessen, okay, Tor war geil, ne? Mhm. Aber man darf halt natürlich nicht vergessen, in der Position siehst du natürlich gut aus, wenn der Gegner einer weniger ist und mit 8 Mann im eigenen Strafraum und du überhaupt keinen Gegendruck hast, dann kannst du natürlich lässig die Bälle verteilen. Das darf man nicht vergessen, ne?
Aber ich fand ihn auf engem Raum auch ganz gut.
Ja, fand ich auch. Ja. Fand ich auch. Und ich glaube auch, das ist auch so ein Typ, dem ich super schnell den Sprung zutraue.
Ja.
Und wo ich auch denke, wenn jetzt unsere ganzen, die gelbe Welle kommt, die gelbe Gefahr, wenn die anrollt mit unseren ganzen 4 gelben Karten. Ich glaube, im nächsten Spiel ist nur De Mann
gesperrt.
Genau, auch nur De Mann. Für eine selten blöde Aktion, wo man auch schon vorher meinte, tu es nicht, du kommst nicht ran.
Ja, aber Baumann, ich habe mich auch gewundert, dass sie nicht noch auf dem Platz den Arm amputiert haben, ne?
Ja.
So
ja,
wie der sich da weggerollt hat. Ja. Und oh Gott, Junge.
Sofort Hubschrauber-Einsatz.
Ja, aber wirklich.
Ja, okay, aber du siehst es von vornherein, dass er zu spät ist, schon als er losspringt.
Ja.
Und das ist halt auch wieder so ein De Mann-Ding, wo ihm so ein bisschen das Timing verloren gegangen ist.
Ja.
Wo man eigentlich dann denkt, so, Alter, komm, es ist nicht schlimm, wenn du, nicht deine Schuld, wenn du da jetzt nicht drankommst.
Ja, Alvaro wäre da vorher am Ball gewesen mit seinen Geräten.
Ja. Nein, aber genau, darauf wollte ich hinaus. Danke für die Brücke. Die,
Go, Gadgetto Bein, Entschuldigung.
Nein, also das macht mir überhaupt keine Sorgen, wenn er dann irgendwie, wenn Steyer ausfällt oder so, dann diese Rolle übernimmt. Das traue ich ihm ohne weiteres zu.
Sehe ich auch so.
Ja, und gerade, weil er das mit Cater mit der Leistung begründet hat, so umso mehr. Aber gut, da bin ich vielleicht dann auch mittlerweile ein bisschen Verschwörungstheorie geschädigt, bin ich ja überhaupt nur auf die Idee gekommen, dass Ole sich da hat treiben lassen mit der frühen Duxch-Auswechslung. Aber das Thema haken wir jetzt ab, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Müssen wir noch was sagen zu dem Ton, in dem da weiterhin über Menschen gesprochen wird?
Gib mir mal ein Beispiel.
Naja, diese eher persönlichen Angriffe, die ja scheinbar
Du meinst aus der Anonymität des Internets heraus in Richtung. Ja, würde ich, also mit deinem Einverständnis würde ich das ganz gerne knicken.
Ja,
weil das ist ein Thema, was wir ohnehin ausreichend besprochen haben. Unsere Haltung dazu, nämlich get alive, ist klar und haben wir mehrfach kommuniziert. Und ja, Duxchi fühlt sich getriggert. Wir sagen, wir halten es mit den Worten von Fritz, leg mal das Handy weg. Marvin, hör den Worum-Podcaster, wird sich dezidierter mit deiner Leistung auseinandergesetzt.
Ja.
Aber ich glaube, mehr muss man dazu jetzt, finde ich, ehrlicherweise erstmal nicht sagen. Die Haters gonna hate und das wird sich auch nicht ändern.
Ja. Ja, krass ist halt einfach nur, was das dann doch auslösen kann. Ne? Diese, und da wissen wir ja nun auch, diese doch sehr laute, aber nicht große Minderheit, die sich so in die Richtung äußert, wie das aber doch vor sich her treibt. Ne? Es ist ja nicht nur hat Ole Werner deswegen so früh Duxch ausgewechselt, Spekulation, die zieh mal zurück, das lassen wir jetzt mal auf sich beruhen, aber auch dass es natürlich von Medien aufgegriffen wird schon.
Ja.
Also Ole Werner macht das ja nicht, weil er einen Insta-Post sieht, sondern weil er sowas ständig gefragt wird dann von Medien, die das irgendwie, die davon getriggert werden, von diesen Einzelmeinungen irgendwo in Social Media. Und das finde ich schon krass. Also das ist wirklich in der Nutshell das, was man im Großen ja auch sieht, ne? Wo praktisch der Eindruck erweckt wird, da wird sich eine Bewegung bilden, ja, und die aber halt eigentlich erst eine self-fulfilling prophecy wird, wenn es aufgegriffen und weiterverbreitet wird und damit auf ein Level gehoben, das es eigentlich gar nicht verdient.
Ja, ja, ein weiteres Argument, für Internet fokussierte Resilienztrainings für Fußballprofis. Ja. Weil, mal ehrlich, also das sind es gehört auch dazu, ein guter Profi zu sein, sich souverän von sowas abgrenzen zu können. Und mich wundert es ehrlicherweise ein bisschen, dass Duxch sich von so einer heterogenen, diffusen Kritik aus der Anonymität heraus triggern lässt. Also
ist natürlich eine Typfrage, ne? Aber klar, aber das lässt sich jetzt so leicht sagen, so Leute, Boomer und ihre Eltern wie wir, ja. Es ist natürlich auch schon anders als es früher war, wo du halt als Profi oder als jemand, der in der Öffentlichkeit stand, also als es keine Fotohandys gab, hattest du ja nichts zu befürchten. Also was früher in der Nationalmannschaft passiert ist, was die Leute erzählt haben hier in den 70ern und so, Trainingslager in Malente irgendwo in Schleswig-Holstein.
What happens in Malente stays in Malente.
Ey, dann sind Paul Breit und Uli Hoeneß und so mit dem Taxi auf den Kiez gefahren hier. Ja. Haben die Nacht durchgesoffen. Ja, das waren DFB-Trainingslager vor irgendeinem Turnier. Ne? Ja. Und haben wirklich, man möchte es gar nicht wissen, was sie da gemacht haben. Ne? So. Und es hat aber keiner mitgekriegt. Ja. So, ne? Es ist ja nicht so, die Leute sind ja alle viel braver und stehen viel mehr unter Kontrolle, als es damals der Fall war und dürfen viel weniger ausflippen. Ja, und viel weniger über die Stränge schlagen, einfach weil es sofort auffällt. Ja. Aber guck mal, du musst ja kein Fußballprofi sein, ne? Sowas kann ja auch normale Leute, kann ja auch eine Bankkauffrau und ein Industriemechaniker aus der Bahn werfen, wenn du irgendwie zum Abschluss freigegeben wirst irgendwo im Netz. Ne? Gut, ist halt auch eine Typfrage, wie dicht du das an dich ranlässt.
Ja, aber und in der Milliardenbranche Fußball-Bundesliga, in der alles minutiös durchorchestriert ist, ja, und du Spieler selbst wirklich vor der Saison durch ein einwöchiges Medientraining laufen lässt, würde mich zumindest stark wundern, wenn du nicht wenigstens auch einen Teil dieses Seminars der expliziten Abgrenzung zu Internetforen etc. pp. Aber du hast ja recht. Also es ist eine Typfrage, ne?
Entschuldige.
Ja, nee, kann ich nicht. Ich war fertig.
Genau, ist eine Typfrage und trotzdem denkt man, wie ja auch, du hast ja auch schulpflichtige Kinder in einem Alter, wo du auch im Social Media nicht mehr rumkommst und man sagt, Medienkompetenz an sich, sag ich mal, schadet nicht, auch wenn man sein Geld nicht mit Stollenschuhen verdient.
Ja, true. Ne? Salomonisches Schlusswort.
Nein,
Schlusswort zu diesem Fall.
Zu diesem
Thema.
Okay. Denn Worum-Podcast, Scheichinnen und Scheich-Influencer. Ne? Ich muss natürlich auch noch sagen, als du großspurig angekündigt hast, dass wir zwei Folgen machen diese Woche, hattest du ja auch noch dazu geschrieben, so hier die Titelvorschläge, Kuhlmann, mach mal.
Mhm.
Ne? So, und ich möchte nur sagen, dass sich da einige aus der Bubble praktisch unterstützend, ehrenamtlich mir unter die Arme greifen wollten. Und ich möchte zumindest ein paar Vorschläge, von denen es auch einige in die engere Auswahl geschafft haben, möchte ich zumindest vorlesen und möchte dich fragen, ob man die vielleicht hätte nehmen können.
Ja, mach mal. Ja? Geh mal raus.
Okay, pass auf. Ich fange mal an. 1899 Mike schlug vor, keine Feier wegen Bayer.
Ja, oh, ja, ja. Reim dich oder ich schlag dich, aber hey. Ja. Mir kommen solche Ideen nicht. Insofern Kudos und Touché.
Denke auch, wir sehen uns irgendwo auf dem Kölner Karneval oder ja. So. Aber
auf dem Kiez.
Ne, es ist nicht das neueste Wortspiel der Welt, aber es ist schon treffend irgendwie. Liebe Grüße, 1899 Mike. Holger Bister, ausgeträumt Reality Check.
Ja, Reality Check hatten wir ja schon mal.
Ja.
Und ausgeträumt finde ich noch überhaupt nicht. Wir stehen nach wie vor auf Platz 8, der unter gewissen Umständen möglicherweise sogar reichen könnte für die Conference League.
Ja.
Deswegen ausgeträumt würde ich noch überhaupt nicht sagen. Wir sind noch mitten im Rennen. Ja, jetzt kommen schwere Aufgaben und hinten raus haben wir eher ein schwereres Programm. Aber lass uns doch wenigstens noch ein bisschen die Theorie aufrechterhalten, solange wir noch im Rennen sind.
Ja.
Oder?
Bin ich komplett bei dir. Ich hätte sogar noch argumentiert, ausgeträumt setzt ja erstmal voraus, dass man auch wirklich ernsthaft diesen Europatraum hat.
Ja, gut.
Da habe ich auch schon gewarnt, aber das betrifft nur mich. Reality-Check, Holger, sehe ich fast eher positiv, weil ich denke, dass wir da wirklich durchaus mitnehmen können, dass wir auf Augenhöhe Platz 7 bis 9 gegen die Teams mit offenem Visier durchaus mithalten können. Ja. Vielleicht
und von Jan gibt's einfach nur ein unreflektiertes Lass mich.
Ja. Christian at Grünweiß Barbecue schlug vor Scheiß drauf und weiter mit Blick auf BVB. Ich sag mal, ich leg das mal auf die Wiedervorlage.
Ja, und gerne auch ohne das und weiter.
Ja. Sehr gut. Merk schon, bei Jan wirfst du da offene Türen
ein.
At Real Hanswurst, der Held, den wir brauchten, aber nicht den wir verdienten. Also Hans, sag ich mal, also mit so einem langen Titel brauchst du Jan gar nicht zu kommen. Das passt nicht in seine Maske zur Veröffentlichung. Ja,
und Mehrdeutigkeiten und womöglich sogar noch Interpretationsspielraum lassen. Forget it, ich bin raus.
Ich nehme das mit in meinen Elfenbeinturm, sag ich mal. Ja.
Wuthöhle.
Was haben wir noch? Sehr hübsch, Norbert von Twitter, schönen Gruß, der kleine Malatini.
Also, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich fand den gar nicht so schlecht.
Naja, gut, okay. Das Wortspiel gefällt mir, muss ich sagen, aber er hat schon Lehrgeld bezahlt, muss man sagen. Da.
Ja, aber das hätte, sagen wir, sind wir doch mal ehrlich, also selbst Niklas Stark hätte seine Probleme gehabt.
Ja, das stimmt.
Gegen Bayer in der Form. Also,
vielleicht war es die einzige Möglichkeit im Rest unseres Lebens für den Titel der kleine Malatini, weil ab jetzt macht er nur noch große
Spiele. Er macht nur noch große Spiele, ja.
Okay. Ja. Bernhard Barkmann, ein Tor ist nicht genug. Ja.
Ja, James Bond Analogie, ja. Ach.
Ja, allerdings ein Allrounder für Werder Bremen für jede Woche. Kann
das ist wohl wahr, der Morgen stirbt nie.
Behalte ich hier, schreibe ich auf die Karteikarte, schreibe ich hier auf meinen Bierdeckel. Ja. Ne? Und mein Favorit, Puffy at Puffy 86, Torschusspanik.
Hatten wir das nicht auch schon mal?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, es hätte auf jeden Fall zu diesem Spiel also wirklich gut gepasst.
Sehr gut gepasst.
Sehr, sehr gut gepasst,
ja. Behalte ich auch mal im Hinterkopf, spätestens für Jens Dayes Geburtstag oder so. Ah. Weil auf den passt, glaube ich,
Torschusspanik. Wieder Vorlage.
Ja, ich würde ihm mal so sehr ein Tor gönnen. Ey, das ist ja auch so ein Ding, wo du merkst, wie die Abläufe immer besser funktionieren. Ne? Ah. Wenn du guckst, diese Riesenchance gegen Darmstadt von Jinma, 60. Minute, ja, wo wir uns auch auf rechts Tempo aufnehmen, den Ball dann praktisch diagonal schnell durch die gegnerische Hälfte spielen und auf der anderen Seite kommt dann Jinma links aus dem Halbraum und kann abschließen und der Keeper hält. Ja. Und vergleich das mit der Situation Hoffenheim, wo Dux den Ball durchlässt und Agu kommt aus diesem Halbraum und schließt ihn genauso ab. So, das sind ja alles Dinge, wo man merkt, die Automatismen sind drin. Ja, und da ist eine Spielidee und da ist ein Modell oder da sind Spielzüge, mit denen kommt man auch durch. So.
Ja, und nicht, nicht umsonst gucken halt so viele Taktikexperten, die so sich die Bundesliga generell angucken, seit ein paar Wochen mit Vorliebe sich das neue Werder Bremen an und pflücken das auseinander und kommen zwar alle zu dem Schluss, ja, das ist noch an manchen Stellen noch zu ungenau und noch nicht präzise genug, aber die Anlage hat sich ganz klar verändert, die Anlage ist mega spannend und die Anlage ist, wenn man das noch ein bisschen verfeinert, durchaus erfolgsversprechend.
Ja, genau so sehe ich das auch. Und das sind halt so kleine Bausteine, ne, an denen, wo ich am Ende dann, obwohl wir irgendwie doof verloren haben und ich jetzt auch echt genug gemotzt habe, wo ich doch irgendwie was Positives und eine Entwicklung rausziehe. Ne? Ja. Die Mannschaft glaubt daran und die Abläufe, auch wenn du mit anderen Leuten spielst, ne, wenn dir hinten jemand ausfällt oder wenn vorne Woltemade oder Jinma es macht, die Spieler wissen immer mehr, was sie tun müssen, wo sie hinlaufen sollen und sie glauben an das, was sie da spielen sollen.
Ja, genau.
Und das ist irgendwie durchaus positiv.
Ja, das finde ich auch.
Zu sehen, genau wie dieses Einbauen der neuen Malatini, Alvaro, das gefällt mir auch wirklich, wirklich gut.
Ja, es macht Laune auf jeden Fall und ist spannend. Also ich finde, die letzte Saison wird jetzt auch mal rein personell wirklich spannend. Wie schnell kommen die Abwehrspieler wieder? Wie viel Impact kann Alvaro noch machen? Auch mit Blick darauf, dass Werder sich ein Bild machen will, ob sie ihn wirklich kaufen sollen.
Ja.
Kommt Keita nochmal zum Zug? Ja, das finde ich ehrlich gesagt mit die spannendsten Punkte. Und jetzt, wo ich es gerade sage, fällt mir gerade auch auf, wir müssen ja eigentlich auf jeden Fall nochmal einmal kurz erwähnen und ein, zwei Sätze verlieren zu Boré ist jetzt endgültig weg.
Mhm.
Werder kriegt noch ein bisschen Geld dafür, spart das Gehalt ein.
Ja.
In unseren Augen wahrscheinlich mittlerweile vertretbar und sogar eigentlich ein ganz guter Deal. Win-win, oder?
Ja, ja.
Ja. Und Grosso-Karriereende.
Grosso-Karriereende.
Mann. Eigentlich hätten wir mit einem Trauermarsch die Folge beginnen sollen.
Nein, weißt du, was wir machen? Wir machen ja noch eine zweite Folge vor Dortmund.
Ja.
Und da blicken wir dann detailliert auf Dortmund, stauben nochmal die Champions League-Hymne ab. Und lass uns dann nochmal näher auf die Personalien Keita und Grosso gucken.
Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, dass sich in dieser Woche auch verfestigt, was Ole Werner noch in der vergangenen Woche so als Silberstreif am Horizont identifiziert hat, denn womöglich steigen Milos und Niklas diese Woche wieder ins Mannschaftstraining ein.
Okay.
Was ja cool wäre, dass sie vielleicht wenigstens schon mal einen Kaderplatz hätten für Samstag.
Ja.
Werden wir sehen.
Ne? Werden wir sehen. Werden wir sehen.
Wir nehmen uns fest vor, Donnerstag oder Freitag Folge 180 aufzunehmen, dann Schwerpunkt das Dortmund-Spiel Samstagabend. Wir beiden werden wieder in charmanter Begleitung zusammen im Stadion sein, habe ich vernommen.
So ist es, mein Freund.
So wird es sein. Ich freue mich auch. Das heißt, Flutlichtspiel Samstagabend diesmal sogar, ne? 18:30 Anpfiff. Ich habe Bock, um es mit den Worten der Gen Z zu sagen. Jetzt sind es noch ein paar Tage in dieser Woche. Da kommen wir hoffentlich einigermaßen unbeschadet durch. Wir beobachten die Situation bei Werder und ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Knopf dran, Mund abputzen, weiter geht's nach der Niederlage in Hoffenheim und ab sofort gilt der volle Fokus des Worum-Podcasts dem Spiel gegen Dortmund am Samstag. Dabei?
Dabei. Gute Woche, wir hören uns.
Machen es gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.